Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, Deutschland hat eine neue Debatte über Wehrpflicht und über die Bundeswehr. Und vielleicht ist heute, fast auf den Tag genau, vor 15 Jahren, nachdem in Afghanistan diese Bilder entstanden sind, ein guter Moment, um darüber nachzudenken, was Krieg, was Dienst an der Waffe im Zweifel wirklich bedeuten. Damals, Karfreitag 2010, starben in einem Dorf nahe Kunduz drei Bundeswehrsoldaten, nachdem sie in einen Hinterhalt der Taliban geraten waren. Mike Mutschke, der heute unser Gast ist, war einer der Soldaten, die damals beteiligt waren. Er hat das Gefecht, das am Ende 8 Stunden gedauert hat, nur knapp überlebt, lag fast 4 Wochen im Koma. Ich wollte meinen Eltern später erzählen, was passiert ist, hat er mal beschrieben, aber es ging nicht, weil meine Mundhöhle so verbrannt war, dass ich nicht mehr sprechen konnte und mein halbes Gesicht war einfach weggesprengt. Man konnte von der Mundhöhle bis in die Augenhöhle schauen. So hart, so brutal. Wie geht das, danach weiterzuleben? Das wollen wir ihn heute fragen. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Schön, dass Sie da sind. Ja, dieser Mann war so oft in Afghanistan wie kein anderer deutscher Verteidigungsminister vor ihm. Und er war der erste deutsche Spitzenpolitiker, der offenbar auch unter dem Eindruck solcher Bilder damit aufgehört hat, von einem Stabilisierungseinsatz zu sprechen, was so klingen sollte, wir bohren da ein bisschen Brunnen und ansonsten sind wir einfach nur da. Er sprach als erster von kriegsähnlichen Zuständen und dann sogar von Krieg. Die Frage ist allerdings, wie wir heute über Landesverteidigung sprechen würden ohne ihn. Er war es, der die Aussetzung der Wehrpflicht auf den Weg gebracht hat. Ein Fehler, Fragezeichen, oder alternativlos, wie er sagt. Herzlich willkommen, Karl Theodor zu Guttenberg. Freue mich sehr. Sie ist eine der profiliertesten Politikjournalistinnen dieses Landes, die heute sagt, der Einsatz damals war ein Fehler und das Ziel war viel zu hoch und man hat versäumt, für dieses vollkommen überhöhte Ziel genügend Ressourcen, Geld, Menschen bereitzustellen. Die Frage ist, was war denn eigentlich das Ziel? Was machen westliche, was machen deutsche Soldaten überhaupt in Afghanistan und im Irak und in anderen Orten, wo zum Beispiel Amerikaner unterwegs waren? Wie viel Verantwortung trägt der Westen für die katastrophale Entwicklung nicht nur dieses Landes? Meine Mutter, sagt sie, ist in Afghanistan geboren. Ich bin mit Afghanistan-Stories sozusagen aufgewachsen. Und noch in den 60er Jahren war das ein weltoffenes Land, von dem alle dachten, dass es sich prima entwickeln würde. Was ist danach passiert? Herzlich willkommen, Ulrike Herrmann. Ich freue mich sehr. Ja, und es ist gut, dass dieser Mann heute ebenfalls unserer Einladung gefolgt ist. Sehr geschätzter Kollege, Bestsellerautor, der damals der Reporter vor Ort war. Nur eine Flugverspätung, sagt er, hat verhindert, dass ich bei dieser Erkundungsfahrt an diesem verhängnisvollen Tag mit dabei war. Es war gruselig, erinnert er sich. Viele dieser jungen Fallschirmjäger waren Kerle Anfang 20, ganz neu in Afghanistan, die abends plötzlich merkten, dass das Bett neben ihnen leer blieb und auch in Zukunft leer bleiben würde, weil der Kamerad neben ihnen tot war. Man muss dazu wissen, er war selbst 6 Jahre lang Berufssoldat, Offizier bei der Marine, auf der Gorch-Fock unterwegs, glaube ich. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Hasnan Kasim. Ja, schwieriges, nicht einfaches Thema, über das wir gleich sprechen werden. Vorher aber noch ein bisschen deutsche Innenpolitik, Herr zu Guttenberg. Wir haben das gestern schon mit Jens Spahn diskutiert. Carsten Linnemann bleibt CDU-Generalsekretär und verzichtet auf einen Ministerposten. Wie erklären Sie sich so eine Entscheidung? Sie können ja jetzt offen sprechen.
Ich habe schon damals die unangenehme Angewohnheit gehabt, offen zu sprechen.
Offen zu reden.
Und
genau.
Das flog mir auch immer wieder um die Ohren.
Heute nicht einstellen. Genau.
Also er hat sich ja selbst erklärt dazu. Und ich habe das Gefühl, da war auch sehr viel Absicherung in der Erklärung. Offensichtlich will er Generalsekretär bleiben. Das ist nur ein interessanter Job. Das ist nur ein interessanter Job, wenn man gleichzeitig eine Regierung zu stellen hat. Ja. Und die unter sich schon fundamental davon unterscheidet, ob man jetzt aus der Opposition heraus Generalsekretär ist. Also vielleicht ist das Ministerium nicht so zugeschnitten, wie es zugeschnitten sein könnte oder wie er es sich gewünscht hat. Vielleicht ist er tatsächlich begeisterter Generalsekretär, Quatsch. Wer weiß.
Was erzählen Sie da?
Ich kenne ihn kaum. Von daher darf ich mir auch wirklich kein Urteil erlauben.
Sie schauen doch da als Profi drauf.
Schon lange nicht mehr Profi.
Doch. Waren Sie nicht auch Generalsekretär?
Ja, aber das ist, glaube ich, 17 Jahre her.
Ja, gut.
Ein bisschen, da ist man vom Profi weit entfernt.
Und dann waren Sie Minister.
Dann war ich ein paar wenige Jahre Minister.
So, das ist doch die Idee vom Generalsekretär da sein, dass man irgendwann Minister wird, oder
nicht? Nein, jubeln springt man da nicht rein. War bei mir übrigens ganz genauso. Ich war ja faktisch 99 Tage war ich Generalsekretär. Dann trat Michael Gloß zurück.
Genau.
Und dann musste jemand gefunden werden. Mhm. Und auch das war nicht so, dass das irgendwie ganz oben auf der Wunschliste gestanden wäre, zumal das ja auch während der Finanz- und Wirtschaftskrise war. Also da war das Wasser schon kalt.
Trotzdem, man macht doch den Generalsekretär und die Belohnung dafür ist der Ministerposten, oder nicht?
Ja, das ist Klischee.
Frau Herrmann, bitte. Ja, ich werde hier den ganzen Tag schon angelogen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch kein Klischee.
Also es gibt zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist, man hat in der CDU zu viele Leute, die einen Posten brauchen. Und dann war kein Posten mehr für Lindemann frei. Wobei, das ist ja auch wichtig, er kommt aus Nordrhein-Westfalen. Aus Nordrhein-Westfalen kommt auch Merz, da kommt auch Spahn her. Also es gab sehr viele aus Nordrhein-Westfalen. Also das wäre die eine Erklärung. Und die andere Erklärung wäre, dass Lindemann, der ja in der CDU letztlich eher den neoliberalen Flügel vertritt und eher rechts ist.
Mit dieser rechts im Sinne von konservativ.
Konservativ, ja. Also in der sozusagen in der Formation der CDU ist er, würde ich mal sagen, so der tendenziell rechte Rand, dass er mit dieser Koalition eigentlich auch so ein bisschen hadert. Sie ist alternativlos, es gibt keine andere Koalition, aber vielleicht will er sozusagen sein eigenes Profil auch nicht ruinieren, indem er jetzt Teil so einer großen Koalition wird. Ich weiß es nicht. Also das wären aber die beiden Erklärungen, die ich hätte und die weitergehen als das,
was Herr... Also jetzt versuchen Sie es jetzt nochmal.
Der ersten Erklärung stimme ich nicht zu, weil ich glaube, er zählt wirklich zu den größeren Begabungen in diesem Camp, das sich Union gerade nennt.
Ja, das weiß Merz ja auch.
Und das weiß er auch und ich glaube, dass er ihn durchaus gerne als Minister gehabt hätte. Also da,
aber jetzt hat man den Proporz. Sagen, dass, ja, würden Sie sagen, dass man den Proporz nicht hat?
Ja, den Proporz hat man, aber ich würde mir das Line-up, wie man das so schön heute sagt, der Union aus Nordrhein-Westfalen anschaue, finde ich schon, dass er mit an der Spitze steht, angesichts der Begabung, die er
unbedingt
mitbringt.
Also einer der populärsten Politiker dieses Landes.
Von daher ist das,
den willst du doch in deinem Kabinett haben.
Ist das, glaube ich, wenn man sich ein Kabinett bildet, jetzt nicht etwas, wovon wahrscheinlich Friedrich Merz von vornherein ausgegangen ist. Also das ist das eine. Und das andere, also er hat ja schon immer wieder deutlich gemacht, wie wenig vergnügt er über jetzt
so
diesen Koalitionsvertrag
so
ist
und andere Dinge. Uns,
genau, ich bin genauso ein Deuter wie Sie. Wissen Sie, ich kann mir das auch noch von außen angucken.
Ich
habe mit ihm weder gesprochen noch irgendwas, ja.
Aber ist da, ich meine, ich war aber nie in der Union, im Gegensatz zu Ihnen. Also Sie haben da deutlich mehr Einblick. Ich will nur sagen, also ist da nicht einer einfach maßlos enttäuscht darüber, wie die Dinge laufen? Der saß hier auf ihrem Stuhl so oft und hat gesagt, Schuldenbremse, das ist die DNA der CDU.
Ja.
Der wollte eine echte Politikwende, der wollte eine Migrationswende, der wollte eine sozialpolitische Wende.
Also eine Politikwende hat er jetzt mit Schuldenbremse aufheben, mit Sondervermögen, mit dem Euphemismus des Jahres. Die ist natürlich ein bisschen anders jetzt. Sie ist aber natürlich auch den Notwendigkeiten offensichtlich
geschuldet. Alles, was er nicht wollte.
So, wenn er es nicht will und dann selber die Entscheidung trifft, deswegen auch nicht Minister werden zu wollen, muss man das wohl so hinnehmen. Ich glaube nicht, dass es Jubelstürme ausgelöst hat in der Spitze.
Ich schaue gerade zu Hasnan Kasim, der das ja auch immer aus Wien, wo Sie hauptsächlich leben, glaube ich, ne? Aber dann doch sehr intensiv auch verfolgt. Ist da nicht einfach einer maßlos enttäuscht und zieht jetzt für sich eine Konsequenz, die mir einen gewissen Respekt abnötigt, also, muss ich sagen, der Versuchung zu widerstehen, sozusagen am Kabinettstisch Platz zu nehmen, weil du sagst, nee, ich stehe für was. Und so ähnlich hat das ja auch in seiner Erklärung gesagt. Ihr wisst ja, wofür ich stehe. Man duzt sich auf Instagram und so. Ihr wisst ja, wer ich bin und so. Und jetzt brauche ich Unterstützung von euch. Also der aufrechte Lindemann, der jetzt versucht, einen einigermaßen geraden Weg zu gehen.
Also mir hat das schon ein Stück weit Respekt abgenötigt, unabhängig davon, wie man politisch zu seinen Positionen steht. Zu sagen, ich mache das nicht. Und weil Ministeramt, das ist ja schon etwas, was man gerne machen möchte, glaube ich, wenn man ein Machtmensch ist. So. Und deswegen genau das, der Sprung vom Generalsekretär zum Minister wäre sicherlich der logische nächste Karriereschritt gewesen. Und jetzt zu sagen, ich mache das nicht, hat sicherlich was mit Frust zu tun. Ja. Aber auf der anderen Seite, was will er machen? Ich meine, jetzt als Generalsekretär ist er auch in keiner komfortablen Position. Als Generalsekretär einer Partei sozusagen die eigene Regierung
Dinge zu verkaufen zu müssen.
Und ja, das wird also auch schwierig.
Ich glaube sogar, dass das fast die schwierigere Position ist. Also da ist er ja tatsächlich gefordert, ich würde nicht sagen, nach dem Munde zu reden, aber zumindest kein Störfeuer abzuliefern.
Ja.
Und als Minister gibt es an der einen oder anderen Stelle schon auch mal Spielräume.
Ja, aber also du bist als Generalsekretär Frau Herrmann, Sie dürfen sofort der erste Verkäufer der Politik deiner Partei.
Ja, aber das ist nicht unbedingt so. Weil in der Koalition hat man ja das Problem, jede Partei hat dieses Problem, hatten auch die Grünen oder die FDP oder so in der Ampel, dass man ja Kompromisse schließen muss, die jetzt nicht unbedingt Parteilinie sind. Kann ja nicht sein, man ist ja in einer Kompromisslösung. Und dann muss die Partei eigentlich signalisieren, dass man als Partei eigentlich was anderes gewollt hätte. Das kann ja nicht der Kanzler machen, der diese Kompromisse schließt. Das heißt, wenn es sehr gut läuft, das kriegen aber viele Generalsekretäre nicht hin, wenn es sehr gut läuft, dann kann man gleichzeitig die eigene Partei profilieren.
Also aber jetzt, Geißler ist mir eigentlich keiner in Erinnerung.
Ja, genau. Es ist sehr, sehr heikel. Aber jetzt wollte ich noch mal zu Herrn Kasim sagen. Also ich finde jetzt, wenn jetzt die Idee von Lindemann ist, was ich ja auch vermute, ja, ich kann damit nicht...
Also die alte Joschka Fischer Idee, ne? I'm not convinced.
Genau. Das ist wieder Zeit für den Satz. Wenn jetzt wirklich das so ist, ja, ich kann mich da nicht wiederfinden, hier werden Kompromisse gemacht, sind nicht meine, finde ich das in der Demokratie eigentlich schwierig. Man muss in einer Koalition kompromissbereit sein. Und wenn man dann sagt, nein, ich will das nicht und das inszeniert, dann heißt das nichts anderes als, ich bringe mich in Stellung, wenn diese Koalition vorbei ist. Also das ist mehr als nur, Sie meinen, ich will jetzt hier irgendwie nicht mitmachen, sondern Lindemann ist geschätzt 45 kann ja weiter denken als 4 Jahre. So, das ist ein strategischer Move für die Zukunft.
Das ist ein bisschen hart jetzt, finde ich. Also, dann reine Strategie zu unterstellen.
Ja, ich bitte Sie.
Aber so ein bisschen Ehrlichkeit muss es doch auch noch mal geben irgendwo. Ein bisschen.
Ich meine, Lindemann wäre doch falsch in seinem Beruf, wenn er nicht strategisch denken würde.
Ja, das ist, schon richtig. Würde man dann den Generalsekretär wählen als Position? Ja. Oder wäre vielleicht die größere Freiheit noch zu sagen, Fraktionsvorsitzender? Da kann man tatsächlich auch mit einer anderen Härte auftreten, nicht? Also eben nochmal, wir sind da alle, fischen da wahnsinnig im Trüben.
Nein, aber müsste sich selber äußern. Aber Sie hören ja, Sie telefonieren ja, Sie kennen ja.
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Wann haben Sie zuletzt mit Markus Söder telefoniert?
Ach Gott, das wird das ist ein Jahrzehnt her, glaube ich, mindestens.
Jetzt im Ernst
jetzt? Ja, sicher. Ja, warum sollte ich denn? Gibt es denn irgendeinen Anlass?
Also dafür, dass Sie so gar nicht miteinander sprechen, reden Sie relativ häufig übereinander.
Ja, also insbesondere er hat offensichtlich das Bedürfnis, ja.
Wie nehmen Sie das wahr, wenn er sagt, er ist jetzt Bestseller-Autor und Podcaster und...
Ach Gott, das wird ich meine, mein Meister...
Ich wünsche ihm alles Gute und so weiter, aber halt nicht mehr Politik, bitte.
Ja, Meister inhaltlicher und kulinarischer Konsistenz, nicht? Also ich nehme das mit viel Belustigung wahr. Also wenn er ein Bedürfnis hat, sich zu äußern, soll er das bitte weiterhin machen.
Ja, ja.
Naja, ich würde sagen, dass Söder da klar das Revier markiert.
Ja, aber er muss es ja von mir nicht mehr markieren. Also das ist... Die Zeiten sind da wirklich lange vorbei.
Nee, stimmt.
Sie markieren allerdings auch so ein bisschen schon dann doch auch noch.
Ja, aber in ganz
darf ich Ihnen was vorlesen?
Aber in ganz anderer Rolle.
Man hat sich auf Teufel komm raus mit einer Koalitionsmöglichkeit festgelegt. Das war Ausdruck besonderer Doofheit.
Ja.
Das geht doch deutlich gegen Söder. Dann.
Ja, es geht gegen alle, die gegen die Grünen gewettert haben zu einer Zeit, wo man dann am Ende mit einem Koalitionspartner übrig bleibt. Also, dass das jetzt nicht Ausdruck allergrößter Weisheit war.
Aber diese Doofheit hat schon einen Vornamen.
Die hat mehrere Vornamen.
Ja. Sie denken besonders an Söder, der die Grünen so verhetzt hat.
Sie hat mehrere Vornamen und er war zumindest jetzt keiner, der Brücken gebaut hat in der Hinsicht. Also den Schuh muss er sich schon anziehen. Und ich meine, am Ende muss sich jeder mit seinem eigenen Wahlergebnis herumschlagen.
Ausdruck besonderer Doofheit.
Fast lyrisch, nicht?
Fast. ist das besondere Doofheit?
Ja,
Frau Herrmann, oder aus Sicht von Söder einfach nur konsequent? Der sagt, pass auf, ich habe da eh kein Problem. Mein Thema ist Bayern. Und in Bayern habe ich die Freien Wähler. Insofern muss ich mich um die Grünen nicht kümmern. Und dann kann ich meine Leute richtig auf den Baum hochjagen. Für ein gutes Wahlergebnis bei mir zu Hause reicht's. Der Rest ist mir dann auch wurscht.
Genau, es war also für ihn, also Söder macht ja nur Bayern, ja, weil das...
Ja, aber ist ja auch sein Job, dafür ist er
gewählt.
Ja, genau,
und deswegen hat er immer gegen die Grünen gehetzt. Anders kann man das gar nicht sagen, weil er auf jeden Fall verhindern wollte, dass die... Freien Wähler in Bayern irgendwie stark werden mit der Aussage, ja, seht mal, die CDU geht mit den Grünen zusammen. So, deswegen kannte er da keine Verluste. Aber es stimmt natürlich, was Herr zu Guttenberg sagt, dass dadurch die CDU am Ende praktisch keinerlei Option mehr hatte, mit der SPD zusammengehen musste und der SPD auch sehr viel einräumen musste.
Und praktisch auch die CSU. Also ich meine,
ja, die CSU nimmt natürlich gleich mit.
ganz abgesehen davon hat das auch schon, ehrlich gesagt, das Klima ganz schön vergiftet. Mhm. Also wenn ich mir anhöre, wie Menschen heutzutage über die Grünen reden, und ich finde, man darf und kann die Grünen kritisieren, ja, tue ich selber auch, aber das ist ein regelrechter Hass, der ihnen entgegenschlägt. Und da hat Herr Söder schon ein Stück beigetragen.
Mhm. Zumal man jetzt, also man hat sozusagen einen echten Politikwechsel reklamiert und macht jetzt exakt das, was Robert Habeck wollte, aber mit ein bisschen weniger Geld. So, Habeck wollte 300 Milliarden. Mhm. Jetzt sind wir bei einer Billion und machen Heizungsgesetz, schaffen wir ab. Die nennen es einfach anders, aber es läuft im Grunde genauso weiter.
Ja, insbesondere sind wir jetzt in einer Situation, wo wir uns in einer Weltlage, wo wir seit 3 Jahren Krieg in Europa haben, wo das Handelssystem global zusammenbricht. Und man kann die Liste weiterführen, wir nichts Besseres zu tun haben, als uns über Mütterrente, über Pendlerpauschale, über im Zweifel noch den Mindestlohn zu unterhalten. Und man sich so ein bisschen fragt,
Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie
und so weiter, und sich ein bisschen fragt, ob man eigentlich den Gong gehört hat.
Das finde ich jetzt ein bisschen ungerecht, muss ich sagen, weil das der Witz an diesem Koalitionsvertrag ist, ja, dass die eigentliche Revolution hat ja vorher stattgefunden.
Nämlich
man hat vorher die Schuldenbremse praktisch außer Kraft gesetzt. Man hat das Infrastrukturprojekt, die 500 Milliarden da beschlossen. Man hat die, finde ich alles richtig, ja, die Bundeswehr ganz rausgenommen aus jeder Art von Anrechnung, was ich auch richtig finde, also ohne jedes Preisschild. Nur, das war ja schon alles beschlossen und dann kam der Koalitionsvertrag und dann kommt nur noch klein-klein. Aber was sollte da auch noch drinstehen? Ja,
mir geht's jetzt weniger darum, warum wie reinverhandelt wurde. Und da kann man sich treffend darüber streiten. Und ich sehe das durchaus kritisch, dass da irgendwelche romantischen Lieblingskinder noch reingepackt wurden, die relativ wenig in meinen Augen mit manchen Notwendigkeiten draußen zu tun haben. Ich glaube, es geht eher darum, wie wird das jetzt heute debattiert. Und die Hauptdebatte, die gerade wieder stattfindet, auch in den Medien übrigens, ist im Wesentlichen an diesen kleinen Themen, die jetzt für die jeweilige Gruppe ein großes ist, unbestritten. Mhm. Also der Agrardiesel ist für die Bauern ein Riesenthema, ohne Frage. Aber es ist eine Schieflage in der Debatte schon wieder eingetreten, wo man sich sagt, wo sind wir eigentlich? Wir haben eigentlich ganz andere Themen, die etwas mehr Gewicht auf dieser Welt
momentan haben. Naja, es geht schon auch darum, irgendwie, wenn man sich sozusagen dann auch verbal so weit aus dem Fenster lehnt, wenn man dann ständig vom schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten spricht und so das so der Ton ist, der Sound, den man da setzt. Und dann findest du plötzlich in Presseerklärungen und ich glaube sogar im Koalitionsvertrag sowas wie Industrie- und Investitionsbooster, solche Wörter. Das ist ein Habeck-Wort. Das ist eins zu eins genau das Wort. Und dann denke ich, okay, dann kann nur eins von beiden kann stimmen. Ja? Das ist definitiv der Punkt. Aber wenn Sie sagen, die großen Dinge, die großen Linien. Mhm. Was sind denn die großen Linien? Also was hätte diese Koalition jetzt eigentlich wirklich anpacken müssen?
Ja gut, einige Sachen sind ja auf dem Tableau. Also wenn man jetzt zum einen über das Sondervermögen spricht, wobei der Begriff absurd ist, nimmt man sich der großen Thematiken an. Das steht für mich außer Frage. Also alles, was darauf abgebildet werden soll, das ist zwar auf einer langen Ebene, aber es ist, in meinen Augen ist das schon richtig. Das zweite ist das ganze Thema, was wir heute besprechen wollen, auch Bundeswehr. Und dass man letztlich in die Sicherheit investiert und damit die Schuldenbremse sicher einäschert. Aber das entspricht den großen Themenlagen in meinen Augen. So, dazu kommt aber natürlich das, was sich im Stundentakt, sei es aus Washington, sei es aus Moskau, sei es aus Peking, abspielt und eine Welt so erschüttert, dass man sich fragen muss, kann ein sehr detailliert ausformulierter Koalitionsvertrag dem überhaupt Rechnung tragen oder wird man nicht unmittelbar von der Realität wieder eingeholt? So, das ist nichts Neues, das gab es immer, nur verändern sich Realitäten derzeit drastischer und schneller, zumindest als ich es in meiner Wahrnehmung je hatte.
Mhm. Frau Herrmann.
Ja, dazu würde ich gerne 2 Sachen sagen. Das eine ist, es steht ja drin, dieser eine Satz, es steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Also was davon kommt, weiß sowieso keiner. Ist ja auch richtig, das zu schreiben. Und das andere ist, ich würde gerne widersprechen, wenn Sie sagen, dass das Sondervermögen kein Sondervermögen ist. Also das Geld wird genutzt, um in die Infrastruktur zu investieren. Also ob das jetzt die maroden Brücken sind oder die Eisenbahn ist oder ob das Klimaschutz ist. Und damit wird Vermögen geschaffen. Wenn Sie nicht investieren, können Sie auch künftig keine Einnahmen haben. Die Infrastruktur von heute oder die Investition von heute sind die Einnahmen von morgen. Und ich finde es ganz gefährlich, deswegen sage ich das, ganz gefährlich, wenn auch die CDU immer erzählt, das ist kein Sondervermögen, das ist kein Vermögen, es ist Vermögen.
Es wird Vermögen, Entschuldigung, dann seien Sie bitte konkret. Also das ist sozusagen, es ist kein Vermögen. Es wird im besten aller Fälle wird es Vermögen.
Ja, okay, aber das sollte man
aber es wird, es wird, es wird nur.
Es sind erstmal Schulden.
Es wird erstmal sind es doch. Es sind erstmal Schulden.
Nee, die
sind
Schulden. Nein, die Schulden gibt es auch noch nicht. Das sind ja nur. Es ist ja nur die Erlaubnis.
Und es werden nie Schulden?
In dem Moment, wo es Schulden sind, entsteht auch das Vermögen. Und das finde ich ganz wichtig, weil ganz viele Deutsche denken, dass wir jetzt nur Schulden haben und keine Vermögen. Und es in dem Moment, wo man Schulden macht, entsteht auch Vermögen. Das gehört immer zusammen. Und das muss man deswegen so wichtig betonen, weil nämlich die AfD ja immer sagt, ja, da wird nur Geld rausgeschmissen. Ja. Und das darf man nicht bedienen als Unionspolitiker.
Ich bin ja bei Ihnen. Also, und ich bin ja auch jemand, der sagt, dieser Schritt ist richtig. Aber und der ist auch langfristig richtig.
Und das
hat er ja gesagt vorhin. Also, das ist da sind wir d'accord. Ich glaube aber, dass auch das Wort Sondervermögen letztlich die Menschen mehr verwirrt, wie das Wort Sonderschuld doch. Weil sie brauchen immer diese 4, 5 Sätze noch, die sie jetzt gerade gemacht haben, die von unseren Spitzenpolitikern leider keiner macht derzeit. Also faktisch wird mit Sondervermögen ein anderes Bild in den Köpfen fahren kann.
Mhm. Spitzenpolitiker, ist das gutes Personal, das wir da gerade an der Spitze haben?
Wird sich zeigen.
Friedrich Merz als Kanzler, als kommender, überzeugt Sie?
Ich glaube, das wird sich insbesondere auf dem internationalen Parkett dann erweisen, weil das ist eines der wichtigsten gerade. Und
das
traue ich ihm zu.
Überzeugt, dass das ein wirklich guter Mann ist an der Spitze des Landes.
Er war jetzt bislang Oppositionsführer und da hat er nicht alles schlecht gemacht, um Himmels Willen. Ja? Und ich traue ihm das zu. Mhm. Aber ob es ihm gelingt, hängt natürlich auch davon ab, ob der Laden mitspielt.
Ich meine, man sollte dem vielleicht nicht die überragende Bedeutung beimessen, aber 59% der Deutschen sagen jetzt schon, der Mann ist noch nicht im Amt. Das ist nicht der richtige Mann für Deutschland.
Da gibt es auch einen schönen Begriff im Englischen, Uphill Battle. Also man muss sich letztlich...
Man kämpft sich nach oben
und das traue ich ihm schon
sagt
zu.
Sagt Sir Donald auch immer.
Sir Donald, der sagt das aber...
In einem anderen Kontext. Ja, genau. Aber nochmal, politisches Personal, die Leute an der Spitze. Also Markus Söder überzeugt sie nicht zu 100%.
Ja, der muss jetzt mal in Bayern seine Hausaufgaben machen, gute Wahlergebnisse abliefern, da werden wir sehen.
Klingt wie eine Drohung.
Nein. Klingt wie eine Erwartung eines Wählers.
Tut Ihnen das manchmal weh, wenn Sie damals nicht über die Plagiatsaffäre, und ich will jetzt nicht drauf rumreiten.
Okay, weil
Sie
haben
sich, nee, gar ja. nicht. Nein, finde ich gar nicht, weil Sie haben sich so oft dafür entschuldigt. Und auch, ich habe das irgendwann auch als sehr aufrichtig empfunden. Erst waren Sie sehr lässig damit, weil Sie dachten, das kriegen Sie locker in den Griff. Und haben dann festgestellt, fliegt mir um die Ohren.
Ich glaubte nie, dass ich das lässig in den Griff bekomme, aber nee, das ist ein anderes Thema.
Haben Sie von Anfang an gedacht, das hat das Potenzial, Sie tatsächlich um Ihr Amt zu bringen?
Ja, in der ersten Stunde, na klar. Obwohl ich mir dessen gar nicht bewusst war. Aber nochmal, das ist eine eigene Sendung, ja. Die man mal drüber machen kann. Uns eigentlich auch keiner mehr interessiert, was 15 Jahre her.
Ja, deswegen. Ja, also. Genau, deswegen. Aber Sie haben jetzt wieder einen Doktortitel.
Ja.
Das finde ich gut. Was war das Thema der Promotion?
Correspondent Banking, Korrespondenzbankenwesen.
Okay.
Was ganz sexy Titel.
Ja, okay, super. Und wenn Sie damals nicht gestolpert wären, wäre Söder heute nicht da, wo er ist?
Mit ziemlicher Sicherheit, weil ich den Plan hatte, 2013 aus der Politik auszuscheiden. Und dann ging es ein bisschen schneller.
Das war ein fester Plan?
Das war ein fester Plan, auch mit der Familie bereits so besprochen.
2013 rauszugehen?
2013, weil ich damals es mit der Angst zu tun bekommen hatte. Weil ich gefühlt hatte, ich werde heillos überschätzt. Ich werde auf eine Ebene gehoben, der ich nie gerecht werden könnte.
Das ist interessant.
Und ich habe körperlich und seelisch Schaden genommen in der Politik. Und ich kann nur sagen, außerhalb der Politik geht es mir um so viel besser. Und wahrscheinlich würde Markus Söder genauso herumturnen jetzt.
Das ist interessant. Sie sagten, Sie hatten das Gefühl, Sie werden heillos überschätzt.
Mhm.
Das heißt, trauen wir Politikern zu viel zu?
Wir überladen sie manchmal mit Erwartungen. Oder vielleicht gar nicht manchmal, sondern sogar regelmäßig. Und den Schuh muss sich eine Gesellschaft, müssen sich die Medien anziehen und müssen sich auch die Politikschaffenden selbst anziehen.
Sie haben damals die Wehrpflicht ausgesetzt.
Ausgesetzt.
Sie haben sie nicht abgeschafft, Sie haben sie ausgesetzt. Warum?
Weil, aus zwei Gründen. Der eine Grund war der, dass wir sie uns nicht mehr leisten konnten. Ich sage es jetzt mal sehr platt in einem Satz, können wir etwas tiefer darauf eingehen. Und das Zweite ist, dass wir es mit einem Modell zu tun haben, das mit verkrüppelt noch milde umschrieben ist.
Mhm.
Also ein bisschen ausgeführt, wir hatten eine Wehrpflicht von nur noch 6 Monaten.
Mhm.
In 6 Monaten lernen Sie gerade mal einen Mähdrescher von einem Panzer unterscheiden. Also
Sie, Sie haben mal gesagt, da lernt man gerade noch unter einem Panzer zu schlafen.
Ohne erwischt zu werden.
Ja.
Das ist wahrscheinlich die wichtige Unterscheidung.
Ja.
Wir haben nur noch 16% der jungen Männer gezogen damals. Wir mussten fürchten, dass die Wehrpflicht komplett kassiert wird vom Bundesverfassungsgericht. Also da wäre auch von Aussetzen nicht mehr die Rede gewesen, sondern im Zweifel von Abschaffung dann.
Also dass man dagegen klagt
und dann wird sie ganz abgeordnet. Es gab Klagen und zwar eine Vielzahl von Klagen bereits damals. Und wir hatten es natürlich auch mit einer Zeit zu tun, wo, das war aber nicht der Grund. Aber man muss trotzdem das, eine Entscheidung auch immer in einem zeitlichen Kontext sehen, wo eine erdrückende Mehrheit in Deutschland damals, inklusive aller, die es heute wirklich sehr viel besser wissen wollen, damals gesagt haben, es ist nicht mehr zeitgemäß. Und insbesondere ist der Aspekt der Landesverteidigung nicht mehr gegeben. Mhm. So. Der erste Punkt ist der entscheidende, Herr Lanz. Und zwar gab es die Maßgabe von der Bundeskanzlerin und dem Bundesfinanzminister
Schäuble,
drastische Einsparungen vorzunehmen. Im Zuge, muss man fairerweise sagen, der Finanz- und Wirtschaftskrise damals. So, und damals hatte man eben nicht an Sondervermögen, Sonderschulden oder wie auch immer wir sie nennen wollen oder irgendwelche, das Kappen der Schuldenbremse, an diese Dinge gedacht. Und es wurden alle Ministerien mit dem Einsparen belegt, unter anderem auch das Bundesverteidigungsministerium. Ich habe mich damals erfolglos dagegen gewehrt, gegen diese Einsparungen. Und die Folge war die, dass wir vor der Entscheidung standen, können wir noch unseren Bündnisverpflichtungen nachkommen? Wir waren in Afghanistan. Man kann sich jetzt über den Sinn und Zweck von Afghanistan streiten. Nicht nur dort, im Kosovo, andernorts noch. Oder leisten wir uns eine nicht funktionierende Wehrpflicht? Und diese Entscheidung musste damals getroffen werden. Also es gab nicht ein sowohl als auch. Ich habe das dann alles überprüfen lassen, bis hin zur einjährigen allgemeinen Dienstpflicht, die immer meine Sympathie hatte im Übrigen nicht. Aber wir hätten es uns nicht mehr leisten können angesichts dieser Sparbemühungen.
Ich fand das damals bemerkenswert, weil Sie haben noch ein Jahr davor haben Sie die FDP angegriffen.
Ja.
So nach dem Motto, die sollen jetzt nicht glauben, dass das zur Abschaffung der Wehrpflicht führt.
Ja.
Und haben ihre Besorgnis darüber geteilt und sagten, das wird mit mir nicht zu machen sein. Abschaffung der Wehrpflicht wird mit, könnte man sagen,
ja, das ist aber
semantisch, das ich habe es ja nur ausgesetzt.
Ja, aber es ist ja nicht semantisch. Also das ist eine Abschaffung ist was anderes. Für eine Abschaffung brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit, um es wieder ins Grund Gesetz zu packen.
Ist schon klar. Ja. Aber faktisch, gelebte Wirklichkeit, war die Wehrpflicht plötzlich weg.
Ja, sie war plötzlich weg. Aber auch mit einem Satz, das muss man auch dazu sagen, und der wird gerne ausgespart dieser Tage. Ich habe damals schon gesagt gehabt, sie wird ausgesetzt, weil ich nicht weiß, wie sich die Welt in 20 Jahren möglicherweise darstellen könnte. So, jetzt ist es weniger als 20 Jahre gewesen und die Welt hat sich fundamental geändert.
Das ist ein total interessanter Punkt. Wir haben den Ton gesucht und auch gefunden. Die Kollegen haben ihn rausgeholt. Und vielleicht schauen wir uns den nochmal an. Normalerweise ist das nicht so wahnsinnig spannend. In dem Fall ja, weil es fast prophetisch ist, was Sie da sagen. Wir hören einmal kurz rein.
Bei der Frage der Wehrform, der künftigen Gestaltung der Wehrpflicht, ist es mir außerordentlich wichtig, dass wir die Wehrpflicht im Grundgesetz behalten, weil ich wundere mich immer wieder über den ein oder anderen Schlaumeier, der weiß, wie in 20 oder 30 Jahren die Welt aussieht. Ich weiß es nicht und ich glaube, dass wir deswegen die Möglichkeit brauchen, künftig auch junge Menschen zu ziehen, wenn es denn notwendig sein sollte.
Also mir fehlt jede prophetische Gabe und ich klang fürchterlich salbungsvoll damals, aber es ist trotzdem war das der Gedanke zu sagen, wir schaffen nicht ab, sondern es muss im Grundgesetz verankert bleiben, wohl wissend auch damals, dass eine Wiedereinsetzung ein extrem mühseliges Unterfangen ist, steht außer Frage.
Das ist schon klar. Herr Mutschke, darf ich Sie einmal fragen, wie haben Sie damals darüber gedacht, als Sie das hörten? Und warum sind Sie zur Bundeswehr gegangen? Warum wollten Sie das unbedingt?
Warum ich damals zur Bundeswehr gegangen bin? Ich hatte aus der Familie her schon die Möglichkeit gehabt, dass mein Vater bei der Bundeswehr war, mein Onkel war bei der Bundeswehr.
Da reden wir vorher noch über NVA, ja?
NVA-Zeit, ja. Genau. Mein Großvater damals bei der Bundeswehr war, das war fast noch ein Stück zuvor,
okay.
Einer der letzten der Generation.
Und lange Tradition.
Lange Tradition, genau. Und für mich war das schon immer so das Ziel zur Bundeswehr. Mich hat das schon immer interessiert. Ich musste unbedingt hier dieses damalige Koppel umhaben mit den kleinen Mehrzwecktaschen. Da war meine kleine Wasserflasche drin.
Sehen wir da auf dem Bild da, ja.
Genau, gefühlt mein Schokoriegel. Und dann bin ich schon über den alten Übungsplatz bei uns in der Ortschaft gewandert. Dann in meiner damaligen Ortschaft gab es Militär schon. Ich habe das jeden Tag gesehen und ich wollte das unbedingt. Ich wollte das damals nach meinem Abschluss nach der 10. Klasse wollte ich schon zur Bundeswehr gehen. War mir aber noch nicht möglich, weil ich noch zu jung war. Hätte dann aber die Option eigentlich fast gehabt, mit einer Ausbildung dort reinzugehen. Aber wie gesagt, hat das Alter damals eine Rolle gespielt.
Ja.
Hab dann ganz normal meine Ausbildung gemacht und dann gesagt, okay, spätestens, wenn ich meinen Facharbeiter habe, dann gehe ich zur Bundeswehr. Ne? Das wollte ich. Ich wollte es schon immer haben.
Ja, ist interessant. Wie war das bei Hasnain Kasim? Der Marineoffizier ist auf der Gorch-Fock unterwegs. Ja. Warum haben Sie das gemacht damals?
Ich hatte den naiven Wunsch, dass ich Militär von innen kennenlernen muss, und zwar sehr intensiv, wenn ich
später... Sehen wir Sie da?
Ja, das bin ich auf der Gorch-Fock.
Muss ich aber genauer hingucken.
Ja, ein bisschen zugenommen habe ich.
Minimal.
Ich wollte einfach...
Spektakuläre Brille, möchte ich sagen.
Das stimmt. Ja. Ist ja heute wieder modern.
Ja.
Ich wollte Kriegsberichterstatter oder Krisenberichterstatter werden.
Okay.
Und deswegen war es sinnvoll, eben auch Militär von innen kennenzulernen. Eigentlich wäre da das Heer besser gewesen als die Marine. Aber damals gab es diesen Spruch, join the Navy, see the world. Das war die US Navy.
Ja.
Und dann habe ich mich davon überzeugen lassen. Ich ahnte nicht, dass die the world aus Bundesmarine-Sicht, deutsche Marine-Sicht nur Nord- und Ostsee ist. Das war dann also etwas enttäuschend. Aber war okay. Und ich war liebend gerne dort.
Warum? Ich habe selber auch gedient,
ja,
in der italienischen Armee. Und man stellt sich dann ja schon Fragen, ne? Was würdest du tun? Deswegen würde ich auch den Satz über die 6 Monate so bestätigen. Ich habe in 12 Monaten verschiedenste Dinge nicht gelernt.
Ich auch.
Ja. So, genau. Deswegen, und die Frage, würdest du nicht? Wärst du in der Lage, jemanden zu töten oder nicht? Wärst du in der Lage zu schießen, wenn es drauf ankommt? Würdest du oder wärst du bereit, dein Land zu verteidigen? Ja. Ich habe mir damals für mich immer überlegt, wenn es hart auf hart kommt, ich bin weg. Ich habe diese Sinnlosigkeit dieses Unterfangens gesehen mit halb krummen Gewehren und so weiter. Muss allerdings gestehen, spätestens seit mehreren Besuchen in der Ukraine denke ich darüber anders.
Ja, und ich habe aber damals schon anders gedacht. Ich war damals, glaube ich, in der Minderheit. Mhm. Meine Freunde haben alle gedacht, du bist verrückt, warum gehst du zur Bundeswehr? Die meisten haben damals Zivildienst gemacht und ich verpflichte mich auch noch. Mhm. Das eine war natürlich, ich wollte Militär von innen kennenlernen. Aber ja, natürlich stellt man sich diese Frage, warum macht man das? Und das klingt jetzt immer so salbungsvoll, aber ich meine es wirklich so. Ich glaube und habe auch damals schon geglaubt, als jemand, der Wurzeln in Pakistan hat, was sehr diktatorisch ist, dass Demokratie so wertvoll ist und so wichtig ist, dass es sich lohnt, das zu verteidigen, notfalls mit der Waffe. Ob ich das am Ende kann, in dem Moment, das weiß ich nicht. Wir haben viel darüber diskutiert. Das kann niemand beantworten, wenn es so weit ist. Aber die Grundfrage ist natürlich, bin ich grundsätzlich erstmal bereit dazu? Und die Frage habe ich für mich immer mit Ja beantwortet.
Mhm. Herr Mutschke, und Sie auch? Ja?
Ich kann mich der Meinung eigentlich nur anschließen.
Und wenn man dann hört, jetzt geht's oder soll es nach Afghanistan gehen. Afghanistan ist jetzt erstmal nicht deutsche Landesverteidigung. Stellt man sich dann die Frage, was sollen wir in Afghanistan?
Man stellt sich schon zum gewissen Teil die Frage. Ne? Auf der anderen Art muss man immer sagen, man ist als Soldat relativ jung, wenn man quasi in der Mannschaftsdienst oder Mannschaftslaufbahn ist. Und du wirst auf irgendwas drauf vorbereitet, du wirst ausgebildet. Und irgendwann sagt man, es gehört vielleicht irgendwo in gewissen Abständen, wenn es denn notwendig wird, dazu. Und dann geht man halt in den Einsatz und sagt, man geht halt dorthin. Und man hofft, dass auch alle, so wie man hingeht, auch wieder zurückkommen. Mhm. Und man probiert auch alles Mögliche, dass es auch dazu kommt.
Mhm. Offene Frage in die Runde. Wären Sie, Frau Herrmann, würden Sie sagen, Wehrpflicht brauchen wir wieder?
Ja, also ich glaube, dass das, was Herr zu Guttenberg schon erklärt hat, dass wir das eigentlich gar nicht stemmen können.
Ist mal unabhängig von der Frage, ob wir es stemmen, das könnte man ja bewerkstelligen. Wenn man es will, kann man es auch bewerkstelligen. Dauert, aber man könnte es machen.
Nee, ich glaube, das Problem ist, wenn man alle ziehen würde, dann hätte man ja ungefähr 300.000 Leute pro Jahr, die man ziehen müsste. Aber in der gesamten Bundeswehr sind nur 180.000 Leute. Wer soll denn die 300.000 betreuen? Das geht gar nicht. Das heißt, man könnte nur einen Teil...
Das haben wir ja schon mal geschafft.
Ja, ja, aber hatte die ganze Bundeswehr dann fast 500.000 Leute.
Ich weiß, aber...
Ja, das heißt, das wäre eine ganz andere Armee.
Putin baut gerade 1,5 Millionen auf und dann noch mal 1 Million Reservisten. Also ja, ich will nur sagen...
Das stimmt. Also wir müssen...
Wir haben ja da mit Eckdaten zu tun, die sind sehr beunruhigend.
Nee, das stimmt. Und Europa muss sich auf Putin einstellen. Putin ist wirklich gefährlich. Aber ich glaube, dass... und man muss auch darüber nachdenken, wie man mehr Leute zur Bundeswehr... für die Bundeswehr interessieren kann. Ich glaube aber, dass dieser erste Weg, der jetzt gegangen wird, nämlich zu sagen, man versucht es erstmal mit so einer freiwilligen, so einer Art freiwilligen Wehrdienst und dann hat man vielleicht 7.000, 8.000 Leute pro Jahrgang, dass das wahrscheinlich der einzige Weg ist, ohne das Militär jetzt komplett zu überfordern. Man hat ja nichts. Man hat keine Kasernen, man hat keine Ausbilder, man hat keine Kreiswehrersatzämter. Die ganze Struktur ist doch weg. So, und ich meine, ja, die müsste man schaffen. Ja, aber das sind Prozesse von Jahren. Da kann man jetzt nicht sagen, morgen gibt es hier eine Wehrpflicht und jeder geht da wieder hin.
Nein, es geht ja nicht um ein Stichdatum, also dass man jetzt in 3 oder 4 Monaten umsetzen könnte, sondern das Ganze wäre natürlich ein Prozess. Wenn man es allerdings will, kann man das ein oder andere wohl auch beschleunigen.
Ist das, was Pistorius meinte, wenn er von Kriegstüchtigkeit spricht?
Ja, da hat er auch, ich habe erstmal auch gezuckt, mag jetzt überraschend, weil ich den Begriff damals auch...
Wenn man gedient hat, zuckt man erstmal.
Ja. Und ich habe übrigens damals das Jahr auch sehr gerne gedient und bin, weil das auch gerne vermixt wird, ich bin ein Anhänger der Wehrpflicht gewesen und bin es auch heute, wenn sie anständig ausgestaltet ist. Und
genau,
so ist der Punkt. Und dahin kann man und sollte man wieder kommen. Und deswegen befürworte ich die Debatte, die gerade geführt wird. Sie muss offen und sie muss auch mit der notwendigen Ehrlichkeit geführt werden. Weil es ist das eine, ist die Dauer, um die Dinge wieder instand zu bekommen. Das nimmt
Was würden Sie
Zeit
denn sagen,
und Geld in Anspruch auch.
Bitte? Wie lange würden Sie denn als ehemaliger Verteidigungsminister sagen, dass das dauert, also wenn man jetzt diese ganzen Strukturen wieder hochfahren muss?
Es wäre jetzt vollkommen verwegen, da jetzt eine Zahl in den Raum zu schmeißen. Dafür bin ich zu weit weg mittlerweile, einfach auch von den Entwicklungen seitdem und heute. Das wäre unseriös, wenn ich das machen würde. Aber ich glaube, man kann trotzdem viel beschleunigen und es sind auch Mittel vorhanden, die wir damals ja gar nicht hatten. Also das ist so. Gleichzeitig, das darf man dabei aber nicht vergessen, haben wir einen unbedingten Bedarf, eine über Jahrzehnte herabgewirtschaftete Bundeswehr auf einen Stand zu bringen, die auch die professionell im Einsatz sind, mit den Mitteln ausstattet, dass man sowohl im europäischen Kontext als auch in einem angestrengten NATO-Kontext in irgendeiner Form handlungsfähig ist und diese Abschreckungskomponente, sei es gegenüber Russland, sei es gegenüber anderen Faktoren, dann auf den Tisch zu legen.
Und Militär kann ja auch, Stichwort Israel, Stichwort Silicon Valley, ist ja auch ein Treiber für technologische Entwicklung.
Oh ja, ich habe das, also das habe ich vor Jahren schon mal angesprochen gehabt, wurde damals aber nur hohl gelächelt. Es gibt diese Einheit 8200 in Israel, genau. Und dort werden die besten Cyber-Experten weltweit ausgebildet, wenn man so will. So, das ist natürlich auch ein Anreiz. Hat man dort die Verpflichtung, dorthin zu gehen? 2 Jahre sogar, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Lage. Aber es muss kein Hexenwerk sein, ein ähnliches Angebot bei uns zu schaffen, was danach natürlich auch wirklich interessante Jobperspektiven wiederum liefert.
Also
egal, ob man es nun freiwillig oder als Verpflichtung schafft.
Danach kriegst du bei Google einen Job, wenn du da gearbeitet hast.
Die 8200-Leute, die können sich ihre Jobs aussuchen.
Ja, glaube ich. Ja. Hasan Kasim hat etwas Interessantes gesagt, habe ich immer gelesen, zum Thema Wehrtüchtigkeit und wo wir im Kopf eigentlich stehen. Wenn die damals beim Warschauer Pakt eine Ahnung davon gehabt hätten, wie wir wirklich aufgestellt sind, dann hätten die es einfach gemacht. Dann wären die einfach gekommen, weil am Freitag um 12:01 hätten die uns überfallen können und die wären in keiner deutschen Kaserne auf nennenswerten Widerstand gestoßen. Das haben Sie geschrieben.
Das war mein Eindruck damals. Ich weiß nicht, wie es heute ist, dazu bin ich auch viel zu lange weg, aber damals war immer am Freitag manchmal schon um 10 hieß es dann immer so, ihr könnt euch jetzt mal ins Wochenende verabschieden. Und dann gab es die sogenannte NATO-Rallye. Also auf der Autobahn waren dann alle auf dem Weg nach Hause.
NATO-Rallye.
Und Sonntagabends oder Montag früh
wieder
dann
zurück.
Um 7 wieder zurück. Das heißt, am Wochenende waren wir quasi blank. Da hätten die kommen können und sagen können, hier, wir besetzen
euch. Da sind
euch.
Wir, ja. Ja. Afghanistan, also Wehrpflicht ist noch nicht so ganz klar. Sie werden für die Einführung
einer... Ich wäre für die Wehrpflicht, ja. Also ich kann die Gründe für die Aussetzung sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Es ist einfach unfair, wenn dann nur noch 16%, 15% eingezogen werden. Aber ich glaube, angesichts der neuen weltpolitischen Lage ist es dringend geboten, zumindest darüber nachzudenken. Und Wehrpflicht heißt ja nicht nur Wehrpflicht Militär. Wir brauchen ja auch Dinge im Katastrophenschutz und so weiter. Also im Bereich sozialer Arbeit und so weiter. Also man kann da schon eine Dienstpflicht machen. Mhm. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt von Menschen zu sagen, ihr müsst auch einen Beitrag leisten in der Form.
Den Puls vom Bundespräsidenten, den finde ich auch vollkommen richtig, den er da gesetzt hat. Allerdings, man muss eben wissen, auch das verschlingt unfassliche Mittel zunächst einmal.
Eben, das ist was ich sage. Also das muss man dann, dann braucht man echt einen Plan. Und der wird dann auch 10 Jahre brauchen, um umgesetzt zu werden. Also das muss einem irgendwie deutlich sein. Man kann jetzt nicht einfach anfangen. Also man muss sich klar machen, pro Jahr werden 650.000 Leute geboren in Deutschland. Wenn man die alle mit einer Dienstpflicht versieht, also dann auch noch die Frauen, ja. Wer soll die betreuen?
Ich finde, Herr Mutschke, vielleicht auch die Frage an Sie. Sie wären für eine Wehrpflicht, nehme ich an?
Ich wäre auch für die Wehrpflicht, ja. Weil ich muss ja aber auch sagen, ich bin ja damals als FWDL freiwillig länger Diener eingezogen worden. Mhm. Das heißt, damals war es die Zeit von 23 Monaten.
Mhm.
Und auch in dieser Zeit, muss man sagen, haben sich auch viele von meinem damaligen Zug dafür entschieden, Zeitsoldaten zu werden. Wir haben angefangen mit für 4 Jahre uns verpflichtet, teilweise für 8 Jahre. Selbst aus diesem Bereich sind dann Jungs rausgegangen und haben gesagt, okay, ich möchte jetzt in die Unteroffizierslaufbahn oder Feldwebellaufbahn rein halt. Ne? Und ich sage, das ist schon ein Mehrgewinn für die Truppe, muss man wirklich sagen. Dass wir infrastrukturell gerade derzeit gar nicht für aufgestellt sind.
Genau.
Auch absolut klar, ne? Wo ich sage, man könnte das dann quasi mit der Vier-Himmels-Richtungs-Lösung vielleicht klären, dass man sagt, ja. Westen, Süden, Osten, ne? Norden. Man fängt so erstmal an. Ne, dass man komplett, das schaffen wir gar nicht.
Wenn Sie vor 15 Jahren in so einer Sendung so gesessen hätten, hätte es wahrscheinlich eine andere Diskussion gegeben als heute, oder?
Möglich, ja.
Würden Sie sagen, das Verhältnis der Bevölkerung, der Deutschen zur Bundeswehr hat sich positiv verändert?
Das hat sich positiv verändert.
Das ist nämlich auch meine Wahrnehmung.
Muss ich wirklich sagen, ja. Mhm. Man merkt das auch, man hat das jetzt auch oft genug. Ich war oft in Berlin jetzt unterwegs oder selbst unter Taxifahrer, wenn man jetzt mal vom Hotel irgendwo Richtung Parlament unterwegs war oder zu irgendeiner Abendveranstaltung, sag ich jetzt mal. Mhm. Und die fragen dann, Mensch, hey, was ist los? Warum seid ihr in Uniform gerade unterwegs? Und man sagt, hey, erstens, zweitens, drittens, darum geht's gerade. Dann kommt halt wirklich, wie man es von Amerika kennt, thank you for your service, danke für Ihren Dienst, die Fahrt geht aufs Haus. Naja, also das hat man jetzt schon ein paar Mal gehabt, ne?
Okay. Ich meine, stellen Sie mal vor 10 Jahren, Sie hätten Ihre Redaktion gebeten, jemanden in Uniform hier in Ihre Sendung einzuladen. Das hätte wahrscheinlich eine Diskussion gegeben.
Möglicherweise. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fand es immer schon irgendwie gut und wichtig, auch Menschen, die diese Art von Dienst machen, ja auch sichtbar zu machen. Und das versteht man auch, wenn man in Länder fährt, in denen in irgendeiner Form Krieg herrscht. Oder auch wenn man direkt dann in der Ukraine beispielsweise ist. Das ist das Erste, was einem auffällt. Ja? Wie viele uniformierte Menschen da wie selbstverständlich zum Straßenbild gehören. In Amerika, weil Sie dort ja lange gelebt haben, Herr zu Guttenberg, und auch teilweise immer noch leben, ne? Was ist die amerikanische Diskussion dazu, wenn es auch um die Frage geht, Auslandseinsätze? Trump hat ja einen wesentlichen Teil seines Wahlkampfs auch damit bestritten, zu sagen, wir holen die Jungs nach Hause. Wenn man sich mal anschaut, und Sie kennen das viel besser als ich, aber ich war in einigen dieser Veteranencamps auch, in Arizona zum Beispiel. Das ist schrecklich, was Sie da sehen, wie diese Männer, die traumatisiert aus dem Krieg zurückkommen, wirklich am Rande der Gesellschaft, so muss man es wirklich sagen, vor sich hin vegetieren. Sie können auch, ich glaube, wenn Sie auf dem Times Square-Foto sich einmal nach rechts drehen, hätten Sie wahrscheinlich 3 oder 4 dort auch gesehen.
Na klar, die betteln.
Dort, die betteln.
Denen die Beine fehlen und denen jede Perspektive genommen ist.
Also richtig, haben 20 US-Veteranen nehmen sich am Tag im Schnitt das Leben. Nur mal, um das mal klar zu machen, was Krieg dann mit Menschen macht. Haben die Amerikaner heute ein kritischeres Verhältnis zu Krieg und zur Frage, wo gehen wir eigentlich rein? Was haben wir da eigentlich verloren?
Ja, ist ein ganz gespaltenes Bild, was man bekommt. Also da gibt es jetzt nicht das eine glatt zu sehende, sondern das eine ist das, man stellt immer wieder fest, dass sich auf der Straße, am Flughafen überall bedankt wird bei den Männern und Frauen in Uniform. Die dürfen als Erste in den Flieger einsteigen, muss ich mal hier vorstellen. Also das ist ein Faktum dort. Und auf der anderen Seite ist unfasslich viel schiefgegangen in der Betreuung, insbesondere der Veteranen, übrigens über Jahrzehnte hinweg. Das hatten wir nach dem Vietnamkrieg schon gehabt und. Aber eben auch Post-Irak-Krieg, Post-Afghanistan.
Wirklich traurig, das
und
zu sehen.
Und wenn man sieht, wie wenig umgesetzt wird, gerade in der Betreuung derjenigen, die mit der posttraumatischen Belastungsstörung befasst sind, das war etwas, wo mir damals sehr gelegen war, weil auch da wir gar nicht die Einrichtungen hatten, das umzusetzen. Und natürlich sofort erstmal jeder schreit, Moment, brauchen wir das unbedingt? Und so, jetzt Auslandseinsätze generell, es hängt ein bisschen davon ab, wovon wir reden. Was Europa anbelangt, ist die Stimme wirklich drastisch am Wachsen, über die Parteigrenzen hinweg, dass da drüben gesagt wird, die Europäer sollen die Kohlen selber aus dem Feuer holen. Es kann nicht sein, dass wir ständig unsere Kinder verheizen für Kriege, die letztlich nicht unsere unmittelbar betreffen. Das ist das Denken dort. Darüber kann man inhaltlich streiten, aber das Denken ist ganz weit verbreitet.
Zumal Isolationismus.
Ja, da ist ein gewisser Isolationismus ist da. Der wird von Trump natürlich auch brachial bespielt. Aber das ist ein Denken, das auch weit in die Demokraten hineinragt.
Genau. Also da würde ich jetzt mal gerne sagen, das stimmt ja nicht. Also für europäische Anliegen hat die USA noch genau gar keinen Soldaten verloren. Ich meine, dass der Krieg in Afghanistan geführt wurde, war ja eine Idee der Amerikaner, die falsch war. Ja, nee, aber ich finde das ganz wichtig.
Ich gebe Ihnen ja nur wieder was, wie es diskutiert
wird. Das stimmt, aber das muss man irgendwie klar haben, dass das eine völlige Verdrehung.
Ja, das ist viel Verlogenheit. Ja. Nein, haben Sie ist, recht?
Ja, klar, stimmt ja, schon. Und, ja, bisher ist kein einziger Amerikaner auf europäischen...
Zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Davor genau, war das, ja, das eine andere Geschichte. Genau. Und das wird natürlich dann auch gerne miteinander vermengt.
Also
das,
richtig. Aber die Debatte ist genau die, die Sie beschreiben.
Und man vergisst natürlich auch, dass wir damals als Artikel 5 das erste Mal ausgerufen wurden in der NATO in Afghanistan, wir zur Seite standen. Ja, eben, also das wird einfach nicht in die Rechnung mit aufgenommen. Und da wird sehr einseitig Stimmung gemacht. Sicher zu unseren Lasten. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich genau das, es wird ja immer jetzt inflationär von im Weckruf gesprochen, aber es ist natürlich genau das, was dazu führt, was momentan eben stattfindet, dass wir endlich mal in die Schuhe kommen, hoffentlich.
Heute Gründonnerstag, morgen Karfreitag, das berühmte Karfreitagsgefecht. Und Herr Mutschke ist heute da, weil er einer von den wenigen ist, die daran beteiligt waren. Auch wenn es gleich hart wird, vielleicht schauen wir uns ein paar Bilder an. Es gibt Videomaterial davon, um zu verstehen, was Ihnen dort eigentlich widerfahren ist und um in das Thema reinzufinden. Als Karl Theodor zu Guttenberg, der heute unser Gast ist, 2009 Verteidigungsminister wird, ist er der Jüngste, der dieses Amt hier innehatte und übernimmt ein schweres Erbe, den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Die Truppe ist zu diesem Zeitpunkt schon seit fast 8 Jahren am Hindukusch stationiert, offiziell im Stabilisierungseinsatz. Doch die Deutschen werden sehr schnell immer öfter in Kämpfe verwickelt. Trotzdem vermeidet das politische Berlin das Wort Krieg. Guttenberg ist der Erste, der es ausspricht.
Ich muss deutlicher werden, ich muss die Dinge beim Namen nennen und einfach die Wahrheit aussprechen. Und das sind kriegsähnliche Zustände in Teilen Afghanistans.
Zu Guttenberg macht sich schnell beliebt bei den Soldaten. Er besucht sie insgesamt 9-mal öfter als jeder seiner Amtsvorgänger. Und schon ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt zeigt sich, wie sehr er mit seinen Worten recht hatte. Am Karfreitag 2010 kommt es zum bis heute folgenschwersten Gefecht in der Geschichte der Bundeswehr. 35 Fallschirmjäger verlassen das Feldlager bei Kunduz, um auf einer Straße Minen zu räumen. Eine Überwachungsdrohne soll sie dabei unterstützen. Doch im Dorf Isakel stürzt sie ab. Ein Spähtrupp aus 4 Mann zieht los, um sie zu suchen. Unter ihnen Mike Mutschke. Plötzlich fallen Schüsse. Dutzende Taliban-Kämpfer greifen völlig unvermittelt aus dem Hinterhalt an.
Und Feuer! Oh, runter, runter, runter!
Um Hilfe zu holen, rennt Mutschke zurück zum deutschen Konvoi. Wie durch ein Wunder wird er im Kugelhagel nicht getroffen. Doch dann zünden die Taliban einen Sprengsatz unter einem gepanzerten Dingo, der direkt neben ihm steht. Mike Mutschke wird schwer verletzt, muss mehrmals wiederbelebt werden, liegt fast 4 Wochen im Koma.
Ein Einschlag im Leben, und das kann man nicht einfach so, das ist nicht weg. Das ist halt, und das ist, wie gesagt, das ist halt immer da, ne? Und man wird immer wieder dran erinnert.
Mehr als 8 Stunden dauert der Kampf am Ende. 3 Kameraden werden getötet, 4 weitere verwundet. Außerdem sterben 6 verbündete Soldaten der afghanischen Armee durch irrtümlichen deutschen Beschuss. Das Karfreitagsgefecht ist eine Zäsur in der Einsatzgeschichte der Bundeswehr. Bis zum Rückzug der NATO-Truppen 2021 kommen in Afghanistan insgesamt 60 deutsche Soldaten ums Leben. Herr Mutschke, wenn Sie diese Bilder sehen, was ist das beherrschende Gefühl? Was geht Ihnen da heute durch den Sinn, durch den Kopf?
Es ist halt schwer, ne? Auch die Zeit gerade. Teilweise fragt man sich, wofür. Teilweise sagt man, hatten wir eine gute Zeit. Wir konnten Leuten für einen gewissen Zeitpunkt eine Sicherheit geben. Mhm. Man konnte es absichern, dass auch Mädchen zur Schule gehen konnten, einen großen Anteil von Bildung hatten. Wir konnten im Allgemeinen der Bevölkerung eine gewisse Stabilität bieten durch die Sicherheit, die wir versucht haben aufzubauen und auch zu halten. Um jeden einzelnen Verlust, den wir als deutsche Truppe dort gemacht haben oder auch Fremdnationen, es ist unheimlich schade. Ich selbst bin, wie gesagt, auch für mein Leben damit gezeichnet.
Würden Sie trotzdem sagen, das hat sich gelohnt?
Ich finde schon.
Weil Sie Mädchen, die Sie gerade erwähnt haben, zum Beispiel die Möglichkeit gegeben haben, zur Schule zu gehen? humanitäre Hilfe sozusagen. War das die Idee? War das, was man im Hinterkopf hatte, wenn man rausgegangen ist? Ich meine, Sie wussten ja, dass das potenziell nicht nur gefährlich, sondern auch tödlich sein kann.
Ich denke, die erste Zeit war das der große Hintergrund. Ich selbst kann dafür sagen, wo wir runtergegangen sind, wussten wir, dass wir nicht nur das Humanitäre machen, dass wir dafür zuständig waren, in dem Bereich um Kundus doch wieder Raum zu gewinnen, quasi die Taliban weiter zurückzudrängen, um einen größeren Sicherheitsbereich zu haben und zu stellen. Das heißt, es ist auch damit verbunden, dass es zu Kampfhandlungen kommen muss. Wir zu unserer Zeit haben gesagt, wir waren über jeden Tag froh, wo wir draußen unterwegs waren, dass mal nichts passiert ist. Ne, wo wir damals das erste Mal rausgefahren sind in die Raumverantwortung, auch in dem Bereich von Isakel, da gab es zwei Höhen, die Höhe 432 und die 431. Die 431 war damals immer noch quasi von deutschen Kräften besetzt. Die 432 war die erste Höhe, die wir dann zum ersten eigentlich mehr oder weniger wieder zurückgewonnen haben, mehr oder weniger freigekämpft haben, besetzt haben und von dort aus uns dann weiter versucht haben auszuweiten. Ne, und ja, es war halt, wie es war. Die Sicherheit musste irgendwo gewährleistet werden. Und es war auch klar, dass es irgendwo Aufständische geben wird, die sich das einfach nicht gefallen lassen. Ja.
Sie haben eben gerade beschrieben, wie das aus Ihrer Sicht war, dass Sie in der Lage waren, den Kindern, den Mädchen, den Frauen insbesondere, einen gewissen Schutz zu bieten vor diesen Leuten. Sie haben aber eingeleitet mit dem Satz, was machen wir da eigentlich?
Ja, wenn man jetzt überlegt, ne, ganz am Anfang war schon mal die Frage, es gab eigentlich keinen klar definierten Auftrag von der deutschen politischen Seite her, den wir haben. Ne. Wir sind mit runtergegangen zur Unterstützung. Es gab mal eine Aussage, okay, wir unterstützen euch, okay, dann sind wir mit als deutsche Truppe oder sind wir mit verlegt. So war's und das war's halt. Und wir als Truppe selber, als Kleinstgruppe, Teile, haben dann für uns immer gesagt, okay, wir machen da einfach weiter, wo die Vorgängerkontingent aufgehört hat und probieren das zu halten oder zu stabilisieren. Ne? Und dass wir halt jeden Einzelnen von uns zurückbekommen. Bestmöglich.
Das ist natürlich eigentlich ein krasser Punkt, Frau Herrmann, wenn man so überlegt. Also du gehst da in so einen gefährlichen Einsatz und du weißt noch nicht mal genau, was eigentlich das Ziel ist. Oder?
Ja. Das ist irre. Also ich meine, es gab ja dann auch einen Untersuchungsausschuss, ne, der 2022 dann sein Ergebnis veröffentlicht hat. Und das Ergebnis war, es war das totale Fiasko. Weil das, was Herr Mutschke ja beschrieben hat, dass es irgendwie eine enorme Bandbreite gab zwischen Ziel und Ausrüstung, ist ja ein Problem. Also die Idee war, und die ist ja eigentlich erstmal sympathisch, aber die Idee war, man will eine Demokratie in Afghanistan errichten. Ohne, dass man aber berücksichtigt, dass die Taliban da immer noch Rückzugsgebiete hatten. Ohne, wie Herr Mutschke das gerade beschrieben hat, dass man nicht berücksichtigt hat, dass auch die Nicht-Taliban-Warlords, vor allen Dingen im Norden, das auch nicht wollten. Und dann hatte man insgesamt maximal 133.000 Soldaten, also nicht nur Bundeswehr, sondern auch USA und die anderen NATO-Partner. Und dann mit 133.000 Soldaten kann man so ein Gebiet doch nicht erobern und halten. Ja. Das heißt, und das ist dann ja einfach fahrlässig, nicht? Das muss man ja sagen, dass man dann Soldaten in so eine ausweglose Situation schickt.
Ja. An Sie beide auch die Frage, an den ehemaligen Verteidigungsminister und auch an den Reporter, der vor Ort war. Wie oft fragt man sich, heimlich oder auch öffentlich oder in der Diskussion mit Freunden, was machen wir da unten? Was haben wir da verloren?
Ja, heimlich selten, öffentlich damals vielleicht zu selten mit der notwendigen auch Selbstkritikfähigkeit. Danach habe ich mich sehr häufig dazu geäußert und habe gesagt, dass die Ziele, die damals insbesondere aber auch von den amerikanischen Partnern mit vorgegeben wurden, nämlich dass man dort eine Demokratisierung unter jeglicher Missachtung auch der kulturellen Wurzeln dieses Ortes vollziehen wollte, war einfach schlichtweg absurd. Es konnte so nicht gelingen. Ich möchte aber trotzdem einen Punkt noch mit einbringen und das Fiasko, zum Fiasko kommt dieser völlig irre Abzug noch mit hinzu. Also das ist, ich meine, der ist von unseren Soldatinnen und Soldaten ist das für die Verhältnisse exzellent gehandhabt worden, aber es ist natürlich ein Trümmerfeld letztlich hinterlassen worden. Ich würde aber einen Punkt möchte ich aufgreifen, den Herr Mutschke auch gesagt hat, und ich habe diese Geschichte erzählt, weil sie greift das auf, was er auch gerade geschildert hatte. Ich habe beim zweiten, jetzt zum 15. Jahrestag, am 2. April eingeladen zu dem Jahrestag und bin dort hingegangen und habe die Kameraden dort getroffen und habe ihnen dort auch eine Geschichte erzählt, die sich vor ein paar Monaten in New York ereignet hatte, wo eine junge Dame irgendwann auf mich zukam, die offensichtlich wusste, was meine frühere Tätigkeit war. Und gesagt hatte, ich weiß, dass in Ihrem Land unser Einsatz extrem, der Einsatz von Ihren Truppen damals extrem kritisch gesehen wird. Ich bin Afghanin und ich wollte einfach einmal, dass Sie den Soldaten ausrichten, dass ich persönlich, aber auch andere Mädchen insbesondere, dankbar sind für wenigstens ein paar Jahre, in denen wir eine Perspektive bekommen haben, die möglicherweise auch eine weitreichendere sein mag. Und mir war wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Es war nicht alles nur sinnlos, was vor Ort geschaffen wurde, zumindest in der Zeit. Und es sind politisch dramatische Fehlentscheidungen über die gesamten 20 Jahre. Aber es gab Elemente, die man auch durchaus positiv sehen kann und muss. Und deswegen ist nicht alles vergebens gewesen, was Sie vor Ort gemacht haben.
Ja, das sagt Herr Mutschke, das sagt auch Hasnain Kasim. Sie gehen sogar noch weiter und sagen, man hätte das Ding auch retten können. Das hätte nicht dieses Fiasko am Ende sein müssen.
Das war mein Eindruck. Ich meine, ich sehe das auch sehr kritisch, dass es da Fehlentscheidungen gab, dass die Soldaten im Unklaren gelassen wurden. Mhm. Wozu sind die eigentlich da? Auch die Öffentlichkeit. Der Vorwurf richtet sich aber ja nicht nur gegen die Deutschen, sondern auch gegen die Amerikaner und so. Ich habe nur in meinen vielen Besuchen dort gesehen, dass natürlich vieles funktioniert hat. Dass Mädchen zur Schule gehen konnten, dass bestimmte Dinge in der Infrastruktur wieder funktionieren, dass eine gewisse Sicherheit da wieder da war. Mhm. Das war ja alles vorher nicht. Und das ist schon durch militärischen Einsatz geschaffen worden. Mhm. Mein Eindruck war, man hätte es schaffen können, wenn, und da richtet sich die Kritik vor allem an die Amerikaner, wenn man sich wirklich konzentriert hätte darauf, sich wirklich überlegt hätte, wie machen wir das mit viel mehr Manpower, Womanpower, mit viel mehr Geld auch. Wenn man auf das große, sinnlose Abenteuer Irak verzichtet hätte, da bin ich voll einer Meinung mit der rot-grünen Regierung und Joschka Fischer, der gesagt hat,
I am not convinced.
Ja. Und wenn man sich da also wirklich konzentriert hätte, dann hätte man das schaffen können. Es wäre aber dann, und ich bin immer auf der Verliererseite jetzt, weil man sagt, schaut, es hat doch nichts gebracht. Naja, wenn wir geblieben wären, es wäre ein sehr langer Einsatz gewesen. Es hätte über Jahre, vielleicht Jahrzehnte gedauert. Man hätte dort bleiben müssen. Also es wäre ein Commitment gewesen, aber das ist halt leider nicht da gewesen.
Den Sie wahrscheinlich auch immer mal wieder gehört haben von Afghanen, mit denen ich damals gesprochen habe, den haben Sie immer wiederholt. Und der ist natürlich jetzt auch nicht ganz neu. Aber die haben uns ins Gesicht gesagt, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit.
Ja,
genau. Und das ist, ich meine, dieser fast banale Satz drückt eigentlich alles aus.
Ja, und man darf nicht vergessen, auch 2010, als das Gefecht war, an dem Herr Mutschke beteiligt war, bin ich kurz danach dann nochmal mit einem Trupp draußen gewesen. Die Deutschen sind ja mit Panzern da geschützt gefahren. Die Leute sind bejubelt worden von der Bevölkerung. Die haben sich bedankt, haben gesagt, es ist toll, dass ihr da seid, bleibt bloß hier, so nach dem Motto. Also es war jetzt nicht so, dass das als nur ausschließlich als Eindringling gesehen wurden.
Mhm. Herr Mutschke, das Karfreitagsgefecht, wie kam es damals überhaupt zu diesem Einsatz? Sie waren, glaube ich, 35 Mann, ne? Sie sind mit 35 Mann da raus. Und Sie haben das so beschrieben, dieses sehr kleine Dorf muss man sich vorstellen wie so eine Festung. So stelle ich mir immer auch das Anwesen von Bin Laden in Abu Tabat, habe ich mir mal so vorgestellt, mit so hohen Mauern. Also du kannst eigentlich gar nicht sehen, was dahinter wirklich passiert. Du siehst nicht, werden da Waffen zusammengeschraubt oder nicht. Und deswegen haben Sie Drohnen dabei gehabt und haben versucht, mit Hilfe dieser Drohnen zu verstehen, was innerhalb dieser Compounds passiert.
Genau.
Was geschah dann?
Ja, wir hatten es halt damals versucht gehabt. Wir sind halt rausgefahren am 2.4. früh, hatten den Auftrag quasi die Little Pluto, so hieß die Straße, unnahbar von Isakel, zu sweepen, quasi zu untersuchen nach den IEDs und Sprengfallen.
Minen.
Und sind dann aber in einem kleinen Vorort gewesen. Das ist, quasi, wenn man sich jetzt die Straße vorstellt, ist es linker Hand gewesen. Da war noch eine kleine Zuwegung. Da waren wir für eingesetzt, unter anderem ich mit meinem Trupp damals, den Bereich dort abzusichern. Und unter anderem der damalige Gruppenführer von uns, der Drohnenpilot war, dass wir einfach mal über die Compound-Mauern schauen und wirklich schauen, was ist dort los.
Was machen die?
Was machen die dort? Oder sind dort irgendwo Waffenlager, Stellungen oder irgendwas. Ne? Mhm. Weil das sieht man halt so nicht. Im Schnitt sind genau. die Mauern zwischen 2 bis 3, 4 Meter hoch. Mhm. Ne? Und das war halt die Absicht davon gewesen. Und irgendwie aus unterschiedlichen Gründen, Wind, dann 2 Funkmasten, die dort im Bereich waren, die eine unheimlich hohe Strahlung gesendet haben, haben wahrscheinlich dann die Verbindung gekappt zur Drohne. Damals war es eine Mikado, ist ungefähr so ein Durchmesser 50 Zentimeter. Die ist dann einfach abgekommen und so hat sich das dann damals aufgebaut. Ne? Dann ist halt der Befehl gekommen, mehr oder weniger, oder der Abruf, hier, Achtung, Mikey, komm mal mit, ich brauch dich. Wir müssen einen Spähtrupp stellen und wir müssen mal schauen, die Drohne ist weg. Vielleicht können wir sie noch irgendwie finden. Okay. Ne? Und demzufolge haben wir uns dann mehr oder weniger immer weiter von den Hauptkräften von uns verschoben, mhm. ne? sind dort abgedriftet, Richtung Isakiel dann direkt gelaufen, weil da gab es ein riesengroßes Freifeld. Das ist ungefähr so groß wie 3, 4 Fußballfelder, muss man sich grob vorstellen. Mhm. Ne? Und da war die Vermutung, dass dort die Drohne halt runtergegangen war.
Das war ja so eine Taliban-Hochburg, ne? Wenn man das so liest. Sie waren ungefähr 8 Kilometer weg, ne? Von ihrem Basiscamp sozusagen, oder?
Ist das wenn überhaupt. Also ich denke mal eher so zwischen 4 und 6.
Also wirklich vergleichsweise nah dran.
Ja, nah dran.
Und Sie wussten, das ist ein potenziell gefährlicher Ort.
Das ist der Hauptrückzugsort eigentlich gewesen vom Bereich Kunduz, was so der Taliban war, ne? Wo die dort sich gesammelt haben, zurückgezogen haben.
Und wann haben Sie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Sie haben das mal beschrieben und sagten, was mir kurz bevor der erste Schuss fiel aufgefallen ist, war diese unheimliche Stille.
Genau, am Anfang, wir sind einmal mit einem Spähtrupp in der Größe von 8 Leuten, sind wir einmal um diese Freifläche rumgelaufen. Da gab es auf der hinteren Ecke, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt das Feld vor mir sehe, hinten links gab es einen Compound, wo auf einmal alle Fenster zugezogen worden sind, die Tür zugeknallt war. Das war das erste Mal schon, wo ich dachte, vorher auf der anderen Seite wollten die Jungs noch Wasser von uns haben und Damen oder Mädels, ne? Und vielleicht noch einen Schokoriegel, wenn man den noch irgendwo in der Tasche versteckt hatte. Mhm. Und dann sind wir zurück und dann kam halt nochmal, okay, wir gehen jetzt mal über die Freifläche, wo ich damals gesagt hatte, als zu dem Zeitpunkt war ich noch Stabsgefreiter, sagte zum Gruppenführer, Mensch hier, ich möchte bedenken, lasst uns nur mit 4 Mann über die Freifläche gehen, nicht mit 8 Leuten, weil wenn was passiert, ihr wisst selber, wir haben gerade nicht viele Leute, ne? So, und dann sind wir, wurde halt gebilligt. Wir sind dann auf diese Freifläche draufgegangen und auf einmal war ein Mucksmäuschen still. Man hätte wirklich jede Nadel irgendwo im Heuhaufen landen hören. Ne? Und das war so, wo ich dann zum Gruppenführer sagte, ich sage, hey, pass mal auf, Knife, mir ist gerade ganz komisch. Und so wie ich es ausgesprochen habe, quasi bei ihm die Antwort ankam, ging das Feuer auf uns schon los. Ne? Und das Feuer kam dann damals so von 3 Seiten aus dieser besagten Ecke, was komisch war. Frontal und von der rechten Seite her.
Sie waren da ungeschützt auf diesem
Wir waren ungeschützt auf dieser Freifläche. Wir hatten circa, ich sag mal, auf einem Weg von 10 bis maximal 20 Meter. War wie so eine kleine Baumgruppe. Da haben wir dann gesagt, weil wir erst wir lagen halt, wie gesagt, auf dem Feld. Da sind die Projektile keine 50 Zentimeter vor uns im Dreck eingeschlagen. Ja, ne? Und da haben wir bloß gesagt, hier, wir müssen hoch, wir müssen gucken, Richtung Bäume zu kommen, dass wir einen gewissen Schutz haben, dass uns die 2 Sicherungsfahrzeuge, die wir hatten, irgendwo eine Deckung geben können und uns versuchen können, dort rauszuholen. Mhm. Ne? Was alles nicht geklappt hat in der Phase, wo wir gesprungen sind, hat es damals mein Gruppenführer erwischt gehabt. Ne?
Dem hat man die Beine weggeschossen.
Genau, nein, nicht weggeschossen, aber er hatte 3 Treffer in den Beinen gehabt, einen Oberschenkeldurchschuss, dann mehr oder weniger hinten in der Kniekehle einen Streifschuss gehabt und unten die Ferse angeschossen, also es waren beide Beine, konnte halt nicht mehr laufen. Ne? Treffer noch in der Ausrüstung gehabt, beziehungsweise im Funk. Ne, dann hatten wir noch einen Kamerad, das war damals der Martin Augustiniak. Martin hatte einen Helmtreffer frontal gehabt, war aber alles okay, hatte im Nacken wie so einen leichten Streifschuss, was man sich bildlich vorstellen kann, wie so eine offene Wanderblase. Ne? Aber es war soweit okay, er war stabil. Und der andere Kamerad lag halt auf dem Boden, hat sich einfach flach gehalten und versteckt. Und ich habe dann damals nur gefragt, Mensch, hier, wer ist wie verletzt? Und ist alles soweit okay? Und wie machen wir jetzt weiter? Und dann sagte halt bloß dann, Knife, hier, Achtung, meine Beine, ich bin schwer verletzt. Und ich dann bloß noch, kannst du noch funken? Dann funke bitte vor zum Zugführer, dass wir erstens im Feuer stehen, dass wir einen Schwerstverletzten haben und dass sich einer aus unserem Trupp lösen wird. Der eine, der sich gelöst hat, auf Widerworte des Gruppenführers, war meine Wenigkeit, der dann gesagt hatte zu allen 4 Jungs, hier, Achtung, jeder zieht jetzt einen Nebelkörper von euch,
Wir schmeißen ihn in alle vier Himmelsrichtungen.
Das sind sozusagen so buchstäblich eine Nebelkerze.
Eine Nebelkerze, eine Nebelgranate.
Um nicht mehr so klar sichtbar zu sein.
Vom Fußball wie so ein bengalisches Feuer, sage ich mal. Ne, die gibt's halt in Grau.
Rauchbombe,
genau. Ja. Haben wir dann in vier Richtungen geschmissen. Man muss sich vorstellen, das Feuer lief die ganze Zeit weiter.
Wahnsinn.
Ne, und ich habe mich dann dort gelöst, bin dort Richtung einer feindlichen Stellung, habe das geklärt.
Die waren 30, 40 Meter weg. Ne?
Die Jungs waren ca. 30 bis 40 Meter weg von uns. Genau, man konnte halt genau sehen, hatten sie jetzt einfach nur irgendwelche Latschen an oder war es doch schon ein besserer Turnschuh.
Mhm.
Ne, das war halt wirklich, ja, und man hätte sich lösen müssen, weil wir zu dritt hätten es nicht geschafft. Ne, das war einfach viel, viel zu gefährlich und der Feind hätte sich immer weiter auf uns eingeschossen. Und so wären wir wahrscheinlich zum Schluss alle dort draufgegangen. Ne, und jedenfalls habe ich mich gelöst, bin dann 300 Meter zurückgelaufen in dieser Ortschaft, hatte wirklich Glück gehabt.
In diesem Feuer, Sie sind durch diesen Kugelhagel gelaufen.
Ich bin durch den Kugelhagel durchgelaufen, bis ich dann irgendwann einen Dingo gefunden habe, der quasi am Ausweichen war, weil der Kraftfahrer selber auch einfach Angst hatte, muss man sagen, was absolut nachvollziehbar und menschlich ist. Ne, bin dort rein, habe dort gerade gesagt, was los ist. Ihm mehr oder weniger motiviert, wieder fortzufahren, dass der Gerichtsschütze das Deckungsfeuer weiterhalten konnte, dass man halt an diese Leute nicht rankam.
Mhm. Ja. Das sind Dingos, ne, die wir da sehen.
Das sind die Dingos. Ja.
Wenn man, und es gibt beklemmendes Material davon, von diesem Feuergefecht. Wer hat das gemacht, diese Bilder, die wir kennen? Die sind
halt entstanden irgendwie im Laufe
des Gefechts. Durch eine Helmkamera,
genau.
Okay.
Und
da kriegt man mal so eine Idee davon, ne?
Und wenn man überlegt, diese Ecke, die man dort jetzt sieht, ne? Das ist halt auch dort, wo wir damals dann ja rum sind, ne? Und wo es dann damals den Kameraden Hartert erwischt hatte, den Robert.
Ja. Da standen sie mittendrin.
Ja. Das ist quasi gerade der Gruppenführer, der dort vom Feld geholt worden ist.
Mhm.
Ja. So. Den Dingo, den Sie gerade gesehen hatten, das war halt der Dingo, wo ich damals hin bin. Dort an dem Trupp, der gerade die Trage trägt, war ich mit bei wieder.
Wahnsinn.
Da ging es dann zurück, den ersten Verletzten quasi zurück. Und da war dann für mich bei der Wolke Dienstschluss.
Dazu kommen wir gleich. Ich würde noch gerne einmal, es gibt sozusagen auch die andere Seite, die dann auch von den Taliban veröffentlicht worden ist. Vielleicht können wir das einmal aus der Regie kurz zuspielen, die das natürlich dann auch für propagandistische Zwecke und so weiter nutzen. Vielleicht können wir da einmal kurz reinschauen, um mal zu verstehen, wie die auf sie geschossen haben und was das für eine Situation war. Also das waren die Männer, mit denen sie es da zu tun hatten, ja?
Genau. Man spricht
die
von
der Vorbereitung offensichtlich schon gefilmt haben.
Wir haben uns, glaube ich, lange schon beobachtet.
Das heißt, das war ein Plan. Das war nicht einfach nur mal, jetzt versuchen wir mal was, sondern genau. Das war geplant.
Ja. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Tag für uns angesetzt war, quasi von der Taliban-Seite her, als ein Vernichtungsunterhalt. Und wenn man dann überlegt, in der Folge, wie man gerade gesehen hatte, wo die Explosion der Sprengfalle war, hat man uns mehr oder weniger fast komplett eingekesselt gehabt. Ja. Und man muss auch sagen, was dort an Munition gefallen ist und an Waffeneinsatz war, das gab es so noch nicht.
Woher kommen diese Waffen?
Wie man sieht, ist das ja alles noch wahrscheinlich irgendwo russischer Bestand.
Russische Bestand.
Und keine Ahnung, wer dort die Waffen nachliefert, ne, oder auch die Munition, aber es war auf jeden Fall an diesem Tag genug da. Das ist mein Helm, ich der festen Überzeugung.
Das ist Ihr Helm?
Bin ich der festen Überzeugung.
Das ist Ihr Helm hier?
Ja, aber wenn man das jetzt sieht, wenn dieser Helm gerade steht und ich den aufsetzen würde, das ist genau die Hälfte.
Genau.
Das ist komplett die linke Seite. Von der Besprühung, wie es drauf war, passt das.
Sie sind von einer Mine erwischt worden.
Genau, 40 Kilo Sprengstoff war das damals.
40 Kilo?
40 Kilo, genau. Und die ging damals direkt unter der Vorderachse vom Dingo hoch. Und wurde aus dem rückwärtigen Bereich quasi, was für uns mehr oder weniger als feindfrei gedacht war, gezündet.
Das heißt, die war da vergraben?
Die war vergraben.
Aber die wurde per Hand gezündet?
Die wurde per Hand gezündet.
Das war nicht mit Gewicht oder sonst was, sondern?
Nein, wirklich per Hand. Ne? Und wenn man überlegt, an dieser Stelle, wo diese Mine hochging, waren vorher mehr oder weniger die Absprachen und Befehlsausgaben, dass das hieß, okay, wir gehen jetzt die Drohne suchen.
Wahnsinn.
Oder. Ne? Und man ist dann wirklich zurückgefahren, weil das war die letzte Möglichkeit, um dort wegzukommen, dass man sagt, okay, jetzt machen wir hier zu.
Und dann wurde es dunkel.
Dann wurde es dunkel.
Und Sie sind dann wieder wach geworden? Wie viele Wochen später? 4 Wochen später?
4 Wochen später im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz.
Und dachten immer noch, Sie seien in Afghanistan?
Ich dachte immer noch, ich bin in Afghanistan. Und mag zwar jetzt irgendwo spaßig klingen, aber ich dachte, die Bundeswehr hat mal gerade nicht so viel zu tun. Und wir üben jetzt einfach mal eine Verwundetenlage. Und ich habe gedacht, das war so, diese sind die Gedanken, die ich halt hatte, wo ich mich ja, im tiefsten irgendwo dran erinnere oder was mir so bekannt ist eigentlich vom Kopf her, dass ich ein Schwerstverwundeter war. Ich habe gefühlt meine Jungs sprechen hören, dachte mir, okay, die Zeit ist vorbei, du kommst jetzt raus, du kannst jetzt wieder zu deinen Truppen mit dazu und das geht normal weiter.
Ja, das Sie war haben das. Dann Ihre Eltern versucht zu erklären, was passiert ist, die standen da.
Ja, ich bin wach geworden und ich habe meine Eltern gesehen. Und in der Phase dachte ich mir so, ja, es gibt weitaus bessere Urlaubsziele zur Osterzeit wie Afghanistan, Kunduz. Ja, was macht ihr hier? Ne, das waren so meine Gedanken. Aber ich konnte halt nicht sprechen, weil, wie vorhin angesprochen, bei mir war die ganze linke Gesichtshälfte zertrümmert gewesen. Ich hatte mehrere Knochenfrakturen quasi, ja, wie gesagt, die ganze linke Hälfte. Und mein ganzer Mund war verdrahtet. Dann war ich, wie gesagt, bis in die Bronchien rein, hatte ich ja dieses Inhalationstrauma und schwerst verbrannt. Ne, die Zunge irgendwo gespalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, und ich wollte wissen, habe aber nichts wissen können. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, was zu sprechen, war ich auch schon wieder so erschöpft, dass ich wieder eingeschlafen bin.
Wahnsinn. Wie lange haben Sie gebraucht, um wieder einigermaßen...
Das ging, muss ich sagen, dann relativ schnell. Ne, also wo das dann so war, dass ich dann irgendwann doch schon mehr sprechen konnte. Man muss sich das vorstellen, das war so schlimm, dass ich, wenn ich trinken wollte, man konnte mir nur mit Wattepads die Lippen befeuchten und damit so ein bisschen teilweise, dass ich so irgendwie das Gefühl hatte, ich trinke was. Dann ging es irgendwann weiter an so, wie so einen kleinen Spaten oder Eislöffel, wo ein Schwamm dran war, das kam. Und irgendwann kam dann so eine Schnabeltasse und da hatte ich immer das Gefühl, wenn mir einen Schluck in den Mund kippt, ne, weil ich konnte es halt selber nicht, als wenn jemand einen 10 Liter Wasser einmal in meinen Mund kippen will. Ne, das war furchtbar. Und dann ging es irgendwann Stück für Stück, dass ich dann mal langsam sprechen konnte. Es kam vom Ton nichts an, aber ich dachte, ich spreche laut. Meine Eltern lagen quasi mit dem Ohr auf meinem Mund, um irgendwas rauszubekommen, was ich eigentlich meine. Und haben mir dann immer erklärt, wie auch schon in der Koma-Phase, dass ich sicher bin, dass ich aber schwerst verletzt worden bin. Ich bin aber wieder in Deutschland, Mutti, Vati sind da, es ist alles gut, du bist in Sicherheit und... Aha. So hat man das Stück für Stück gemacht. Dann die anderen 3 Schwerstverletzten, die mit dabei waren noch, haben mir dann mit Hilfe der Ärzte, der Familie erklärt, dass 3 weitere, also wie gesagt, 3 Mann verstorben waren.
Gestorben sind, ja.
Ne, und so hat sich das Stück für Stück aufgebaut. Dann habe ich meine Karriere im Rollstuhl gemacht, weil ich war erst linksseitig komplett gelähmt, wo jetzt, wie gesagt, nur noch der Arm irgendwo hängt. Ne? Der Rest kam wieder. Ja, und insgesamt, muss ich sagen, war ich innerhalb von 365 Tagen wieder im Dienst.
Sie sind da nochmal zurück?
2013, zum gleichen Zeitpunkt, bin ich wieder zurückgegangen in Einsatz, ja.
Für ein paar Wochen?
Genau, für 4 Wochen war ich nochmal unten gewesen.
Man liest das und fragt sich, warum macht er das? Ich habe es dann aber verstanden. Sie wollten damit abschließen. Sie wollten sozusagen selber eigenbestimmt.
Ich wollte eigenbestimmt Afghanistan aufrecht verlassen, weil für mich war es so, diese ganze Phase vom 2.4. bis, sage ich jetzt mal, zum 30.3.2013 war ich eigentlich vom Kopf her irgendwie noch da. Ne?
Ist schon klar.
War zwar halt in Deutschland und das war so im Hinterkopf, aber einfach bewusst einen Job haben, einen Job übergeben und aufrecht zurück, war für mich essentiell sehr wichtig.
Ich glaube, diese Geschichte ist auch essentiell für uns wichtig. Nicht nur für ihn.
Um was zu lernen?
Um zum einen die Realitäten der damaligen Zeit zu lernen und um zum anderen zu lernen, was Es bedeutet, als Gesellschaft einen solchen Einsatz nicht nur mit der üblichen reflexhaften Kritik zu überziehen, sondern gerade in Zeiten, in denen wir heute leben, eine offene Debatte zuzulassen, die eigentlich nur aus solchen Erfahrungswerten mit genährt werden kann. Mhm. Und ich meine, mich erschüttert das auch immer wieder nach. Ja, und ich finde, alleine diesen Mut und diese Tapferkeit zu haben, danach erstens der Bundeswehr treu zu bleiben, aber auch diese Geschichte immer wieder zu erzählen und auch sich dabei auch kritisch zu zeigen, auch gegenüber den Verantwortlichen, aber trotzdem nicht mit Verbitterung aufzutreten. Wünscht sich selbst manchmal, ob man die Größe hätte. Nicht? Also danke dafür.
Ein Abend, der uns sehr nachdenklich hinterlässt. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Dank vor allem Ihnen, Herr Mutschke, dass Sie bereit waren, diese Geschichte auch so öffentlich zu erzählen. Das ist nicht einfach, das kann ich gut nachvollziehen, aber es ist wichtig. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag direkt nach Ostern wieder da. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.